Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite, insbesondere natürlich in die erste Reihe. Hallo Hilde, hallo Gitta. Welch ein Tag. Und ich freue mich auch aus dem Grund, weil ich darf heute etwas tun, das ich schon in anderen Städten in unserem Land getan habe, aber noch nie hier zu Hause. Ich darf heute aus meinem Buch lesen in einem Gottesdienst. Und es wird eine Predigt sein, die eine Mixtur sein wird zwischen einer Predigt natürlich, zwischen einer Buchlesung und zwischen medialen Einspielungen, die wir hier haben werden, um das Ganze ein bisschen plastischer auszudrücken. Unmittelbar bevor Paulus über die Ehe, die Beziehung zu den Kindern, der Beziehung zu Kollegen und Mitchristen und dann dem geistlichen Leben sprach, ermahnte er die Christen in Ephesus mit folgendem Satz. Epheser 5,16: Kauft die Zeit aus. Ich bin sicher, ihr alle habt diesen Satz schon immer wieder gehört und in verschiedenen Zusammenhängen, nicht nur von Geistlichen, sondern auch in der Welt. Dieser Satz wird viel zitiert, kauft die Zeit aus, das hat jeder schon gehört, dass das biblisch ist, weiß vielleicht nicht jeder. Und dass es vor allem im Zusammenhang steht mit Beziehungen, das haben die allerwenigsten bisher gemerkt. Ich möchte anfangen mit einer kurzen Lesung aus diesem Buch. Als Pastor hatte ich schon das traurige Vorrecht, an manchem Grab zu stehen und den Abschied von einem Vater oder einer Mutter anderer Menschen mitzugestalten. In vielen Gesprächen vor oder nach solchen Anlässen wurde mir immer wieder gesagt, dass man es schmerzlich bedauere, nicht mehr Zeit mit diesem Menschen verbracht zu haben. Ich erinnere mich an meinen Vater, der mir einmal sagte, dass er sich, nachdem auch sein zweiter Elternteil gestorben war, wie eine Waise gefühlt habe. Das elterliche Nest, in dem er groß wurde, war plötzlich für ihn unerreichbar geworden. Obwohl er selbst zu dieser Zeit längst als Mann fest im Leben stand, verband er doch immer mit seinen Eltern die Gewissheit, jederzeit bei ihnen Schutz und Zuflucht finden zu können, wenn in seinem Leben irgendetwas schieflaufen sollte. Am Anfang des Buches schrieb ich über den Tod meiner Großmutter und das anschließende Gespräch mit meiner Mutter, dass mir die Augen für diesen Bereich öffnete und einer der Gründe für die Entstehung dieses Buches wurde. Natürlich ist mir bewusst, wie wenig heile Familien in unserem Land existieren. Mir ist klar, dass viele Leserinnen und Leser oder viele von uns hier ein Grundproblem haben werden. Doch wenn eines oder gar ihre beiden Elternteile noch am Leben sind, dann haben sie einen riesen Vorteil gegenüber denen, denen es so geht wie meinem Vater oder wie meiner Mutter. Vielleicht haben sie keine besonders gute Beziehung zu ihrem Vater oder ihrer Mutter oder die Beziehung ist längst völlig abgerissen. Doch das muss nicht das Ende sein. Sie können etwas an der jetzigen Situation ändern. Vielleicht haben sie den Glauben daran längst aufgegeben, doch ich möchte sie ermutigen, wieder neu auf ihre Eltern zuzugehen. Denken Sie doch einmal über folgende Situation nach. Sie stehen auf dem Friedhof. Vor Ihnen liegt das offene Grab, in das gerade der sterbliche Überrest Ihrer Mutter oder Ihres Vaters gelegt wurde. Sie realisieren, dass Sie niemals wieder die Stimme hören werden, die Ihnen vertrauter ist als Ihre eigene. Nie wieder werden Sie dieser Person, die Ihr Leben doch so geprägt hat, gegenüber sitzen und in die Augen schauen. Sie werden niemals wieder Ihr Lächeln sehen. Nie mehr zusammen einen Spaziergang machen. Plötzlich und mit einer nie gekannten Klarheit werden Sie wissen, dass Sie dieser Person niemals wieder sagen können, wie lieb Sie sie haben und wie dankbar Sie für all das Gute sind, was sie für Sie getan hat. Sie werden niemals wieder ihre Wertschätzung durch ein kleines Geschenk oder ein gemeinsames Abendessen ausdrücken können. Sie werden nie wieder mit dieser Person zu den Plätzen derer Kindheit gehen können, die ja auch irgendwie ihre eigenen Wurzeln sind. Sie werden keine Gelegenheit mehr haben, ihre Mutter oder ihren Vater um Verzeihung zu bitten. Um Verzeihung für ihre Undankbarkeit und Kaktusmentalität in der Pubertät, für ihre Lügen oder ihre Lieblosigkeit oder darüber, dass sie abgelehnt haben. Vielleicht gerade für die Dinge, die sie an sich selbst nicht mögen. Sie werden ihnen nie mehr sagen können, wie falsch es war, ihre Eltern nach den eigenen Stärken zu messen und zu beurteilen. Aber sie werden auch nie wieder die Gelegenheit haben, sich mit ihren Eltern auszusprechen. Sie werden nicht in die Augen schauen können und ihnen sagen, ich vergebe dir. Vielleicht denken Sie heute, dass Ihre Eltern Ihre Vergebung nicht verdienen. Doch bedenken Sie, an jenem Tag werden Sie ganz anders darüber denken. Es wird ein zu spät kommen. Während Sie immer noch vor dem Grab stehen und all diese Dinge Ihnen durch den Kopf gehen, während Ihnen die Tränen über die Wangen laufen, hören Sie ein Geräusch, ein Piepen, das immer lauter wird und schließlich wachen Sie auf. Schweißgebadet wird Ihnen bewusst, dass es nur ein Traum war, ein Albtraum. Und genau da stehen wir jetzt zusammen. Es war zwar nur ein Traum, doch wir sind uns bewusst, dass es auch ein Blick in die Zukunft war. Ich verspreche Ihnen, dieser Tag kommt. Und tut er es nicht, dann nur, weil Ihre Eltern an Ihrem Grab stehen werden. Sie und ich, wir wissen nicht, ob unsere Eltern noch Jahrzehnte oder nur noch Tage zu leben haben. Jemand sagte einmal, dass die Ewigkeit nie vor uns liegt. Sie verläuft immer parallel zu unserem Leben. Niemand kennt den Zeitpunkt, an dem wir diese Grenze überschreiten. Gisela hat es sicher nicht geplant. Und auch Giselas Mutter hätte nicht erwartet, dass ihre Tochter vor ihr geht. Als die Menschen am 11. September 2001 ihren Arbeitsplatz in den Zwillingstürmen in New York betraten, rechnete keiner damit, an diesem Tag sein Leben zu beenden. Jedes Jahr sterben allein in Deutschland rund 10.000 Menschen im Straßenverkehr. Auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, oder zur Quality Time mit einem Elternteil landen sie völlig überraschend in der Ewigkeit und beenden ihr irdisches Leben. Das Heute ist uns geschenkt, für das Morgen haben wir keine Garantie. Also nutzen Sie die Gelegenheit. Sicher wollen Sie nicht zu der stetig wachsenden Gruppe verbitterter und verbiesterter Menschen gehören, deren Eltern starben, bevor Versöhnung und Vergebung geschehen ist. Doch dazu ist Eigeninitiative unumgänglich. Zu erwarten, dass der andere den ersten Schritt macht, ist unrealistisch. Viele der Grundsätze von QT mit ihrem Partner und ihren Kindern sind auch in Bezug zu ihren Eltern 1:1 umsetzbar. Doch gibt es auch Unterschiede, auf die ich im Einzelnen eingehen werde. Eine der schönsten und gleichzeitig aussagekräftigsten Bibelstellen, die ich kenne, steht im Johannesevangelium 10, Vers 10. Jesus spricht. Er sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Jesus sagte, ich bin gekommen, um euch Leben zu bringen. Nun, natürlich lebten die Menschen, die das hörten, und doch lebten sie nicht. Was meint er also? Das griechische Wort, was hier gebraucht wird, das Wort Zoe, meint ein Leben angefüllt mit Vitalität. Es ist nicht das ewige, sondern das irdische Leben gemeint. Das Wort überfließend meint, über und jenseits dessen zu sein, was normal, was besonders, ja sogar was außerordentlich ist. Jenseits eines außerordentlichen Lebens. Man könnte sagen, dieses Wort meint nicht nur Überfluss, sondern es meint Mega-Überfluss. Das ist eine Steigerung des deutschen Wortes Überfluss, was wir haben, was hier eigentlich im griechischen Text steht. Super-Überfluss. Mit anderen Worten, Gott hat Vorsorge getroffen, dass unsere Zeit auf Erden, wir reden noch nicht von der Ewigkeit, eine Qualitätszeit sein soll. Eine Zeit mit Qualität, wo ich nicht nur von Gehaltszahlung zu Gehaltszahlung lebe oder noch schlimmer von jetzt zum Rentendasein es irgendwie aushalte oder vom einen Urlaub zum nächsten oder für Kinder von Weihnachten bis zum Geburtstag. da ist mehr drin. Gott sei Dank, da ist mehr drin. Im Hebräerbrief steht im 1. Kapitel des 11. Verses, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Eine moderne Übersetzung. Wie ist unsere Realität, wenn das Glauben wäre? Wie ist unsere Realität? Haben wir dieses Bibelwort bereits im Glauben ergriffen, wenn es um Leben geht zum Beispiel? Nutzen wir Johannes 10, Vers 10 auf diese Weise und sagen, ja, es ist das Bild meiner Hoffnung, Leben zu haben, was jenseits dessen ist? Ein Bild der Hoffnung entscheidet, worauf du zugehst und was du haben wirst. Ich möchte euch in dem ersten Filmausschnitt jetzt das Leben eines Mannes skizzieren, dessen Leben buchstäblich im Schnellverlauf stattfindet. Bitte Film ab. Manchmal wird es uns gut tun, die Pausetaste zu drücken für unser eigenes Leben, um mal von außen reinzuschauen. Wir wollen oft das Richtige tun. Aber wo verbringen wir unsere Zeit dann tatsächlich mit? Wenn die Kinder reinkommen, nehmen wir uns die Zeit, wirklich hinzuhören, hinzuschauen, der Ehepartner, ein wichtiger Mensch in unserem Leben, die Eltern? Oder spulen wir das ab, weil das gehört ja irgendwie dazu und das machen wir, bringen wir hinter uns, weil wir haben ja noch wichtige Dinge zu tun. Michael Newman ist ein ganz normaler Mann. Er ist mit einer Augenweide verheiratet und hat zwei kleine Kinder, die er sehr liebt. Er findet einen Weg, die Karriere zu beschleunigen. Wer wünscht sich das nicht? Und all den alltäglichen Kleinkram, die Ärgernisse und Krankheiten einfach zu überspringen, indem er buchstäblich den Schnellverlauf drückt. Was er nicht bedacht hat, ist, dass diese besondere Fernbedienung sich regelmäßiger Anwendungen merkt und sie schließlich automatisch ausführt. So werden aus dem Überspringen von Stunden schließlich Monate und Jahre. Seine Kinder werden immer größer. Er verpasst seine wichtigsten Beziehungen. Eltern, die Ehe, seine Kinder, seine Familie. Und er verpasst dabei sein eigenes Leben. Und er überspringt wichtige Kapitel seines Lebens. Und so wie Michael Newman in dem Clip, gab es auch in meinem Leben einen Moment, wo ich dem Engel des Todes begegnet bin und daraus eine wichtige Erkenntnis gewann. Ich lese ein paar Seiten aus diesem Buch. Mein Begreifen von Quality Time begann vor etwa 18 Jahren durch ein sehr tiefgehendes Gespräch mit meiner Mutter. Zur Vorgeschichte. Meine Großmutter Agnes war Zeit ihres Lebens eine sehr aktive Frau. Sie war als Krankenschwester das Herz ihrer Station und bei den Kollegen wie bei den männlichen Patienten, sie arbeitete in einer reinen Männerstation, sehr beliebt. Nach ihrem Renteneintritt zog sie zu ihrem einzigen Kind, meiner Mutter, und nahm rege an unserem Familienleben teil. Sie war sehr aktiv und machte auch in ihren 70ern den Eindruck, dass sie nie wirklich alt werden würde. Doch dann kam der Tag, an dem sie Herzprobleme bekam und nachdem sie bei einer Krankenwagenfahrt ins Krankenhaus wiederbelebt wurde, erholte sie sich davon nie wieder. Sie lag mit klaren, zu verstehen scheinenden Augen in ihrem Krankenbett, das meine Eltern im Wohnzimmer aufgestellt hatten, damit sie weiterhin mitten im Familienleben teilnehmen konnte. Sie war jedoch teilweise gelähmt und dadurch unfähig zu sprechen oder aufzustehen. Obwohl wir nie ganz sicher wussten, inwieweit sie uns verstand, hatten wir dennoch den Eindruck, dass sie vieles mitbekam und mit ihren Augen zu uns sprach. 5 Tage vor der Geburt meiner Tochter Grace starb sie. Meine Mutter wurde durch den Tod von Großmutter Agnes am heftigsten erschüttert. Es war nur kurze Zeit nach der Beerdigung, als ich mit ihr allein in einem Café saß und sie die Worte zu mir sagte, die mein Leben grundlegend veränderten und schließlich zum Auslöser dieses Buches wurden. Sie sagte, ich dachte, meine Mutter würde ewig leben. Ich meine noch viele Jahre. Sie war immer so stark, so aktiv. Wenn ich geahnt hätte, wie es endet und wie plötzlich es kommen kann. Ich hätte ihr noch so viel sagen wollen und noch so viel für sie tun wollen. Ich hätte noch so viele Dinge mit ihr gemeinsam tun und erleben wollen. Ich dachte doch, dafür wäre später immer noch viel Zeit. Nun ist es vorbei. Als ich dann ihre Tränen sah, wusste ich, dass ich nicht irgendwann in 20 Jahren mit meinen Kindern zusammensitzen wollte, um mich die gleichen Worte sagen zu hören. In den Wochen und Monaten danach war ich in diesem Thema gegenüber sehr sensibel. Mir fielen immer wieder Situationen auf, wo Menschen dieses später als selbstverständlich voraussetzten und so lebten, als hätten sie eine versprochene Zeit in der Zukunft, in der sie sich um die wirklich wichtigen Dinge im Leben kümmern konnten. Als Pastor habe ich immer wieder am Sterbebett herausgefunden, dass wenn der Tod anklopft, die Prioritäten richtig geordnet werden. Niemand fragt dann noch nach seinen Titeln oder Auszeichnungen. Keiner vermisst dann seine ach so wichtige Arbeitsunterlage, die er noch kurz durchsehen muss. In den letzten Stunden des Lebens bleibt nur eine einzige Sache, die zählt. Beziehung. Man möchte noch einmal die Menschen sehen, die einem wirklich wichtig sind. Seine Familie und seine Freunde. Jede Oberflächlichkeit endet hier. Was wäre, wenn Sie und ich die große Chance ergreifen würden, die wir haben, von solchen Menschen zu lernen und unsere Prioritäten schon heute so zu ordnen, dass wir am Tag unseres Todes sagen können, ich bereue nichts. Dieses Buch möchte Ihr Ratgeber, wenn Sie wollen, Ihr Coach sein. Es will Ihnen helfen, Ihre Lebensprioritäten zu hinterfragen und Ihnen praktische Wege zeigen, wie Sie in die wichtigsten Beziehungen Ihres Lebens investieren können. Ich möchte Ihnen in diesem Buch Anstöße und Ideen mitgeben, wie Sie die wichtigsten Dinge in dieser Welt angehen können. Nicht, dass wir unwissend darüber wären, dass diese Beziehungen zentral, ja lebensentscheidend für unser Lebensglück sind. Sobald wir innerlich zur Ruhe kommen, was zugegeben in unserer schnelllebigen Zeit sehr selten geschieht, wissen wir, was wirklich wichtig ist. Wir wissen, dass wir etwas tun sollten. Was uns in der Regel fehlt, ist das Wissen um das Wie. Und genau davon möchte ich schreiben. Machen Sie sich nun mit mir auf die Reise durch die wichtigsten Beziehungen Ihres Lebens. Auf die Reise zu den Personen, die auch dann noch da sein werden, wenn alle Fans und Kollegen verschwunden sind. Ihre Familie, Ihre Freunde und Gott. In diesen letzten 18 Jahren habe ich diesen Quality-Time-Gedanken entwickelt und umgesetzt. Gott sagte mir klar, dass ich all das, was ich inzwischen seit diesen Jahren lebe, in einem Buch veröffentlichen soll. Dort beschreibe ich genau, wie man auf vielfältige Weise QT mit den wichtigsten Personen und Persönlichkeiten seines Lebens haben kann. Ich fange an mit dem Ehepartner, der Mensch, der üblicherweise am allerlängsten ganz nah in unserer Nähe bleibt. So soll es sein. Dann die Kinder. Geschenke auf Zeit, die zwar immer bleiben, aber doch naturgemäß mit den Jahren einen gewissen Abstand entwickeln, weil sie ihre eigenen Familien gründen. All das ist in Ordnung und es ist gut so. Dann meine Familie als Ganzes. Dann die Eltern. Der Bestandteil, der am ehesten verschwindet und normalerweise am ersten geht. Unsere Freunde. Selbst über den Beruf schreibe ich und über die Quality Time mit sich selbst, die nicht zu unterschätzen ist. Oft gelingt andere Dinge erst, wenn ich mit mir selbst in einem gewissen Frieden bin. Dann bin ich erst fähig, andere auch so zu lieben, wie sie es verdienen. Und zum Schluss spreche ich über die Qualitätszeit mit Gott. Das ist auch ein Buch, das zu Gott führen will, im letzten Kapitel. So, ich kann aus Zeitgründen natürlich immer nur Anrisse geben, aber ich hoffe, dass die schon ein wenig Hilfestellung geben über das Wie. Wie kann ich meine Qualitätszeit anfangen? Oft entstehen daraus ganz eigene Ideen. Ich habe viele Rückmeldungen bekommen, wo Leute ganz eigene Ideen entwickelt haben, weil sie die gelesen haben und haben dann was Neues ausprobiert und in ihrem Kontext funktionierte das fantastisch und so soll es sein. Ich habe euch eben in Johannes 10, Vers 10 nur die Hälfte verraten. Es gibt nämlich noch eine zweite Hälfte. Die zweite Hälfte dieses Verses heißt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und das Gestohlene zu schlachten und zu opfern und es so zu verderben. So die Übersetzung von Manfred Roth. Das Wort Dieb kommt von einem uns auch bekannten Wort aus dem Griechischen, das Wort Klepto. Und bedeutet zu stehlen. Es zeichnet das Bild eines Banditen, eines Taschendiebs oder eines Diebes, der sein Handwerk so kunstvoll ausführt, dass er nahezu unentdeckbar ist. Oft injiziert der Teufel Gedanken in den Verstand einer Person, um deren Friede, seine Freuden und seinen Glauben zu stehlen. Das Wort Klepto beschreibt das unkontrollierte Verlangen eines Diebes, seine Hand in die Tasche anderer Menschen zu stecken, um etwas herauszuholen, das ihm rechtmäßig nicht gehört. Von diesem Wort stammt dann auch unser deutsches Wort Kleptomane ab. Und wir wissen, dass das Personen sind, die einen immerwährenden neurotischen Impuls zu stehlen empfinden. So können wir uns den Teufel vorstellen. Das ist Teil seiner Persönlichkeit. Und so wenig wie ein Kleptomane zu stehlen aufhören kann, so wenig kann der Teufel, denn Stehlen ist sein erster Impuls und seine ureigene Natur. Das ist genau die Natur und das Verhalten, von dem Jesus uns hier berichtet. Nach dem Wort Stehlen nennt er das Wort Töten. Der Dieb kommt also auch, um zu töten. Das, was sich so anhört, als bedeute es einfach, jemandes Leben wegzunehmen, also zu töten, hat vom Griechischen eine weiterreichende Bedeutung. Das Wort tuo bedeutet nämlich Opfern, was hier mit Töten übersetzt ist. Es wird ursprünglich dazu verwendet, das Darbringen von Tieropfern auf einem Altar zu bezeichnen. Es kann bedeuten, zu opfern, hinzugeben oder etwas aufzugeben, das einem lieb und teuer ist. Wir alle kennen das in unserem Sprachgebrauch. Oh, ich opfere die Zeit jetzt für dich. Oder ich opfere jetzt dir den Betrag, damit du das und das tun kannst. Dieses Wort wurde teilweise mit der religiösen Mitbedeutung verwendet, das Tieropfer auf dem Altar zu bezeichnen und hatte nicht mit Töten zu tun im Sinne eines Mordes. Dieser Dieb, von dem wir reden, kann es nicht ertragen, dass du irgendeine Segnung besitzt. Darum, wenn es ihm nicht gelingt, dir dieses gute Ding im Leben zu stehlen, wird er versuchen, dich durch seine Stimme dazu zu bringen, es selbst hinzugeben. Was Schizophrener sich kaum anhören kann, ist, was in der Praxis ganz häufig passiert. Der Teufel bringt gute Leute dazu, dumme Dinge zu tun. Er wird dich dazu zu bringen versuchen, dass du alles, was du liebst und besitzt, aufgibst, einfach weil er nicht will, dass du es besitzt. Vielleicht schafft er stressvolle Situationen, die dich dahin bringen sollten, dass du denkst, der einzige Weg, da herauszukommen, ist, dass du opferst, was du so sehr liebst. Das Dritte, was er dann tut, ist das Werk des Verderbens oder des Zerstörens. Das griechische Wort Apollumi, welches Zerstören bedeutet, trägt den Gedanken von jemandem, der ruiniert, verschwendet, vermüllt, entwertet und zerstört wurde. Durch den Gebrauch dieses Wortes wissen wir, dass der Dieb, wenn er es nicht schaffte, zu stehlen und zu töten, was dir kostbar ist, er versucht, dich zu ruinieren. Somit könnte dieser Teil von Johannes 10, Vers 10 auch wie folgt übersetzt werden. Der Dieb versucht, seine Hand an jedes gute Ding in deinem Leben zu legen. Tatsächlich hält dieser Taschendieb nach Gelegenheiten Ausschau, die es ihm ermöglichen, so tief in deine persönlichen Angelegenheiten zu kommen, dass er dir alles wegnehmen kann, was dir teuer und wertvoll ist. Doch das ist nicht alles. Nachdem er dir alle deine Kostbarkeiten gestohlen hat, ist sein Plan, dich blind in den nächsten Level zu ziehen. Er wird Umstände und Situationen herbeiführen, die so furchtbar sind, dass du keinen anderen Weg mehr sehen wirst, als den, alles, was dir nach seinem letzten Angriff an Gutem geblieben ist, zu opfern, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Das Ziel des Diebes ist es, dein Leben vollständig zu verwüsten und zu verschwenden. Wenn nichts ihn aufhält, wird er dein Leben schließlich zahlungsunfähig und pleite zurücklassen. Er wird buchstäblich in jedem Lebensbereich von dir alles ausgeräumt haben, was dir kostbar war. Danach wirst du dich fertig gemacht und abserviert fühlen. Mache keinen Fehler. Das ultimative Ziel des Feindes ist es, dich auszulöschen. Erst wenn wir das verstehen, verstehen wir auch, was Jesus sagte, als er von dem Leben sprach und dem Überfluss, den er bringt. Wir sehen, die Schere geht nicht nur so auseinander, die geht weit auseinander. Das, was die meisten Menschen haben, was sie als Leben bezeichnen, hat kaum Ähnlichkeit mit dem, was Jesus als Leben anbietet. Und bevor ein Mensch Jesus kennt und kennenlernt, wird er kaum eine Vorstellung davon haben, wie anders das Leben sein kann oder könnte. Ich erinnere mich, ich habe jetzt Kontaktlinsen an, aber ich weiß noch sehr gut, als ich als kleiner Junge in der Schule saß und ich immer alles von meinem Nachbarn abschreiben musste. Ich saß in der letzten Reihe und ich konnte an der Tafel nicht wirklich erkennen, was da stand. So, ich schrieb immer ab und irgendwann bekam meine Mutter das mit. Und wir gingen zum Optiker und der passte mir eine Brille an. Und ich weiß bis heute, als ich das nächste Mal da saß, ich muss so 13 gewesen sein, es war wie eine andere Welt. Ich zog die Brille auf, ich konnte von der letzten Reihe alles sehen, was ich nie vorher sah. Ich habe das vorher nicht wahrgenommen. Ich habe auch nicht darüber nachgedacht, warum er das denn besser sah als ich. Kinder denken nicht immer über alles nach. Aber auf einmal war alles klar. Und ich glaube, vielen Menschen geht es so. Die haben ja keine Ahnung, wie es ist, mit Jesus zu leben, weil sie es ja nicht vergleichen können. Ich kann es ja erst dann vergleichen, wenn ich es habe oder hatte. Leute, die es einmal hatten, die wissen sehr wohl, was sie verloren haben. Und die kehren in der Regel auch irgendwann wieder um, wenn sie merken, ups, das wird langsam teuer, ohne Gott zu leben. Das ist richtig teuer, weil es war ja ganz anders vorher. Mit Gott habe ich zwar auch Schwierigkeiten im Leben, aber ich komme doch ganz anders daraus. Er ist ja bei mir. Er zeigt mir Wege auf. Er ist mein Heiler, er ist mein Versorger, er ist mein Arzt. Nun, der Gegenstand, das zeigt uns Johannes 10, Vers 10, für Segen oder für Fluch, von Gott oder vom Teufel, ist immer dein Leben. Das ist der Gegenstand. Um das geht's. Um das geht's dem Himmel und das geht's der Hölle. Es geht um dich. Der Kampf ist seit deiner Geburt im Gange. Und er wird gehen, bis du die Augen hier schließt. Und erst dann wird sich entschieden haben, wer gewonnen hat. Hat Christus in dir gewonnen? Hast du ein Leben gewählt mit Christus? Hast du es durchgezogen bis zum letzten Atemzug? Dann wirst du eine Ewigkeit bei Gott sein. Oder landest du an einem anderen Ort, wo niemand wirklich hin will. Nun gehen wir zurück zu Michael Newman. Er hat sein Leben inzwischen weiterhin im Schnellverlauf gelebt. Lass uns schauen, wo er inzwischen ist. Ein weiterer Zeitsprung von vielen Jahren führt Michael Newman zum Ende seines Lebens. Und schockiert erkennt er, dass sein Sohn seine Lebenswerte übernommen hat und selbst den Schnellvorlaufknopf gedrückt hat. Er selbst hat eine wichtige Erkenntnis gelernt, die er leider nicht mehr umsetzen konnte. Wir können heute davon lernen. Das Wichtigste ist die Familie. Ich habe herausgefunden, dass Gott das genauso sieht wie Michael Newman. Ich beweise es euch. Galater 6, Vers 9 bis 10. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Das hier mit müde übersetzte griechische Wort bedeutet in diesem Vers Müdigkeit, Erschöpfung, in diesem zu wachsen oder etwas reinlassen, was böse ist oder zuzulassen, dass etwas Böses dich schlägt. Es trägt also den Gedanken in sich, sich bösen Umständen hinzugeben oder sich dort hineinzubegeben. Es ist also ein aktives Handeln oder Zulassen, kein passives Ertragen oder Erleiden. Man kann somit den Vers auch so übersetzen: Lass das Böse nicht das Beste von dir bekommen. Lass nicht zu, dass böse Umstände dich runterziehen und rausziehen. Gib dich dem Teufel nicht hin, der dich schlagen möchte. Wir sollen also das Richtige, das Gute tun. Und wir sollen das auch noch beständig tun. Gottes Ziel ist es, hierdurch die beste Ernte überhaupt zu bekommen. Zoe-Leben, das Leben aus Johannes 10, Vers 10. Das, was Jesus uns mitgebracht und hier gelassen hat. Die Währung der Liebe hat immer vier Buchstaben. Z-E-I-T. Versuch jemanden zu lieben, ohne Zeit dafür aufzuwenden. Und du wirst versagen. Jede Beziehung kostet diesen Preis. Und jede Beziehung, die wichtig ist, sollte das wert sein. Ich möchte kurz etwas lesen über Quality Time mit den Eltern. Der Jugendwahn unserer Zeit belügt und betrügt uns alle. Eine Generation von Egoisten löst die andere ab und alle wurden sie betrogen. Die Altenheime unserer Zeit erzählen hier eine traurige Geschichte nach der anderen. Wenn ich in meinen 2 Jahrzehnten als Seelsorger eines gelernt habe, dann, dass wir alle für alles, was wir tun und wozu wir uns entscheiden, einen Preis zahlen. Ich meine wirklich für alles. Nur weil die Rechnung nicht sofort gestellt wird, bedeutet das nicht, dass sie uns nicht eines Tages gestellt wird. Es ist ein Gesetz, das ich das Gesetz von Saat und Ernte nenne, worüber ich ausführlich in meinem Buch Brillant Leben schreibe. Ist noch nicht erschienen. So wie sie heute ihre Eltern behandeln, werden ihre Kinder einmal mit ihnen umgehen. Die Frage ist, wollen sie das wirklich? Meine Kinder schauen genau hin, wie ich mit ihren Großeltern umgehe. Spreche ich in ihrer Abwesenheit abfällig von ihnen? Gebe ich den Kindern recht, dass Oma und Opa komisch oder seltsam sind, nur weil sie aus einer anderen Generation mit einem anderen Lebensstil kommen? Verteidige ich ihre Autorität und stütze sie vor meinen Kindern? Achte und ehre ich die Großeltern, gerade wenn sie nicht dabei sind? Verbringe ich gerne Zeit mit ihrer Oma und ihrem Opa? Unterstütze ich ihre Großeltern, wo nötig? Einkaufen, Finanzen, Rat, Pflege. All diese Dinge legen bereits heute genau fest, wie mein Nachwuchs einmal mit mir umgehen wird. Ich pflege inzwischen seit über 18 Jahren jedes Jahr mehrere Male eine QT mit meiner Mutter und mit meinem Vater jeweils getrennt. Konkret bedeutet das, ich vereinbare mit jedem meiner Eltern 4 etwa 5-stündige Treffen pro Jahr. Dazu kommen alle 5 Jahre eine Kurzreise, 3 bis 5 Tage, an einen Ort, der meiner Mutter oder meinem Vater wichtig ist. So war ich mit meinem Vater schon in Barcelona, wo er als Kind die Sommerferien verbrachte, bei Verwandten. Und in Rom oder mit meiner Mutter in den USA, in Hamburg und gerade erst im Bayerischen Wald. Mein Sohn Raphael, der das alles mit Interesse registrierte, kam als 8-Jähriger zu mir und sagte bestimmt, wenn ich groß bin, werde ich auch mit dir solche Reisen machen. In diesem Augenblick wusste ich ganz sicher, dass ich das Richtige tue. Aber auch die Kinder machen diesen Fehler sehr häufig. Sie versäumen es nämlich, mehr als nur den Vater oder die Mutter zu sehen. Sie übersehen, dass hinter diesen Rollen ein echter Mann und eine echte Frau stehen. Menschen mit Träumen, Hoffnungen und Fähigkeiten, mit Hobbys, Erfahrungen und Erinnerungen. Oftmals wurden viele dieser Dinge den Kindern zuliebe geopfert oder für viele Jahre zur Seite gelegt. Doch sie sind immer noch da und es lohnt sich, all das zu entdecken. Menschen, die sich auf diese ganz neue Ebene im Umgang mit den eigenen Eltern einlassen, entdecken häufig viel Neues über sie. Ganze Welten scheinen sich aufzutun und man fragt sich, wie man das all die Jahre nicht wahrnehmen konnte. Als ich die ersten QTs mit meinem Dad hatte, fühlte sich das auch für mich seltsam an. Der Mann, der für mich immer nur mein Papa war, wurde auf einmal auch mein Gegenüber. Die Blickrichtung des Kindes, das von unten nach oben schaut, um Vater zu sehen, oder die des überheblichen Jugendlichen, der von oben herab auf seinen Vater schaute, veränderte sich in ein gerade in die Augen blicken. Plötzlich befanden wir uns auf Augenhöhe. Ich lernte einen Mann kennen, der wie ich Vater ist, der sich für zahlreiche Dinge interessiert, der ähnliche Interessen hat wie ich, der Träume hat und noch größere hatte. Ein Mann mit seltsamen Angewohnheiten, die ich nach näherem Hinschauen auch in meinem Leben entdeckte. Plötzlich verstehe ich, woher die ein oder andere schräge Einstellung oder Gewohnheit kommt. Tatsächlich fand und finde ich immer mehr mich in ihm. Ihn zu kennen hilft mir, einen Teil meiner eigenen Zukunft anzuschauen. Oft bin ich tief bewegt von diesen Zeiten nach Hause gefahren. Ich hatte unglaublich viel gelernt. Dinge, die mir kein anderer Mensch auf der Welt hätte beibringen können. Nur so viel, es steht noch vieles mehr hier drin. Wer das nachlesen möchte, kann gerne im Büchershop nachher mal vorbeischauen. Aber ich möchte noch was über die Kinder sagen. Jemand beschrieb einmal ein Kind als ein unbeschriebenes Blatt Papier. Und genau das ist es. Das Besondere ist, dass Sie als Vater oder Mutter solch ein Blatt oder sogar mehrere Blätter in der Hand halten. Sie können sicher sein, dass dieses Blatt in Ihrer Hand in einigen Jahren vollgeschrieben sein wird. Die Frage ist nun, wer hat es vollgeschrieben und womit? Bonding zum Beispiel nennt man die sensibelste Phase der kindlichen Prägung in den ersten 2 Lebensstunden. Für viele von uns ist diese doch sehr kurze Zeit bereits vorbei und wir können nicht mehr beeinflussen, was in diesen ersten 2 Stunden im Leben unseres Kindes geschah. Dann lehrt uns die Psychologie, dass in den ersten 6 Jahren mehr als 80% unserer Persönlichkeit geformt werden. Neueste Gehirnforschung jedoch kommt zu der Erkenntnis, dass unser Gehirn, wenn es stimuliert wird, zu lernen, nie damit aufhört. Und auch ein altes Gehirn, als solches werden Gehirne von Menschen ab 40 bezeichnet, sich permanent durch die Bildung neuer Synapsen, Verdrahtungen und Netzwerke weiterentwickeln kann. So Leute, es gibt Hoffnung. So kann uns die Erkenntnis der Bedeutung frühkindlicher Prägung herausfordern, aus der Passivität herauszutreten. Die Erkenntnis jüngster Gehirnforschung hingegen bringt uns wieder in Entspannung, wenn unsere Kinder inzwischen bereits 7 Jahre alt oder älter sind. Mit anderen Worten, es ist nie zu spät, in unsere Kinder zu investieren und auch nicht in uns selbst. Doch das ist ein anderes Thema, über das ich im Kapitel QT mit mir selbst näher eingehe. Eine sehr interessante Studie, die A.E. Winship 2005 in seinem Buch Jukes Edwards, A Study in Education and Heredity veröffentlichte, unterstreicht die große Bedeutung, die Vater und Mutter für die Zukunft nicht nur ihrer Kinder haben. Die Auswirkungen dessen, was sie an ihre Kinder weitergeben, werden sich bis auf Generationen auswirken, die lange nach ihrem Ableben geboren werden. Die Familie Edwards. Jonathan Edwards war Pfarrer. Er und seine Frau waren hingegebene Christen. Sie glaubten der Bibel und übernahmen die hohen moralischen und ethischen Maßstäbe der 10 Gebote und des Liebesgebots Jesu. Liebe Gott, deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deine Feinde. Als Fundament für ihr Leben. Und das ist aus ihrer Familie in den nächsten 3 bis 5 Generationen geworden. 14 College-Präsidenten, 100 College-Professoren, 30 Richter, 100 Pastoren, 60 Ärzte, 60 Schriftsteller, 100 Rechtsanwälte. Man könnte also meinen, dass der Herr Edwards vom Himmel mit Wohlgefallen auf seine Nachkommen zurückblickt und sagen konnte, habe ich doch wohl ganz richtig gemacht. Die Familie Jukes ist das zweite Bestandteil dieser Studie. Der lebte nämlich zur selben Zeit wie Mr. Edwards, dieser Herr, der von R.A. Dugdale, der diese Studie 1874 begann, mit dem Namen Max Jukes bezeichnet wird. Mr. Jukes, geboren 1720, war ein gemeiner Dieb, der es im Leben nie zu etwas brachte. Und dieses Erbe hat er den kommenden Generationen hinterlassen. 300 professionelle Bettler, 60 Diebe, 130 überführte Kriminelle, 55 Akte sexueller Zwangshandlungen, nur 20, die je einen Beruf gelernt haben, 10, die im Gefängnis gesessen haben und 7 Mörder. Mit anderen Worten, die Werte, die Sie und ich unseren Kindern vermitteln, sind ein größerer Schatz und haben größere Auswirkungen auf die nächsten Generationen, als es ein Millionen-Euro-Erbe hätte. Und noch ein Auszug zu diesem Thema. Es gibt kein zu spät. Vielleicht sind Ihre Kinder schon erwachsen und vielleicht haben Sie keine gute Beziehung zu ihnen. Dann möchte ich Ihnen Mut machen, auf Ihre Kinder neu zuzugehen. Einer meiner Freunde ging durch eine hässliche Scheidung. Seine 3 Kinder wurden völlig von ihm isoliert und stark einseitig von Seiten der Mutter beeinflusst. Es vergingen kostbare Jahre, in denen mein Freund fast keinen Kontakt zu seinen Kindern hatte. Dann machte ich ihm Mut, aktiv auf sie zuzugehen und Quality Times einzuführen. Er begann damit, als seine Kinder bereits im Teenageralter waren. Es begann zögerlich und es gab Rückschläge. Doch vor kurzem bedankte sich mein Freund bei mir mit den Worten: Ich habe heute eine erstklassige Beziehung mit allen meinen drei Kindern. Das war für mich vor ein paar Jahren unvorstellbar. Du mit deinen Vorschlägen zu Quality Time bist daran schuld, dass meine Beziehung zu meinen erwachsenen Kindern heute besser ist, als sie jemals zuvor war. Es ist nur einer von mehreren Menschen, die mir solche Rückmeldungen gaben. Um mit QT zu beginnen, ist es niemals zu spät. Investieren Sie. Wagen Sie es. Was haben Sie zu verlieren? Und auch zum Ehepartner möchte ich noch einen Ausschnitt lesen. Denn diese Beziehung trägt oft viele andere mit. Und ist diese defekt, ist es nur eine Frage der Zeit, wann andere kippeln. Eine der größten und populärsten Lügen unserer Zeit ist die, dass die Liebe ein Gefühl sei. Eine ganze Industrie lebt von dieser Falschaussage und das nicht schlecht. Wenn Liebe ein Gefühl wäre, wäre es richtig und konsequent, diesem Gefühl zu folgen. Wenn ein Mann keine liebevollen Gefühle mehr für seine Frau empfindet, er aber einer anderen gegenüber überflüssende Gefühle dieser Art hat, dann sollte er doch wohl die Pferde wechseln, oder? Tatsächlich ist das in fast allen Fällen die Erklärung gewesen, die mir Zeitgenossen nach einer außerehelichen Affäre gegeben haben. Das Problem hier ist aber, die Liebe ist gar kein Gefühl. Stellen Sie sich nur vor, Sie würden Ihre Kinder nur behalten, wenn Sie immer Gefühle der Liebe für sie hätten. Weil ganz ehrlich, wäre auch nur eins die ersten 15 Jahre in Ihrer Familie geblieben? Wahrscheinlich nicht. Denn in jeder normalen Familie gibt es den Alltag. Es gibt Auseinandersetzungen, Meinungsverschiedenheiten, unterschiedliche Interessen und Schwerpunkte und spätestens im Teenageralter auch nicht selten unterschiedliche Freundesgruppen. Ginge man dort nur nach den Gefühlen, gäbe es so manchen Tag, wo man alles hinschmeißen würde. Wie ist es mit Ihren Eltern? Haben und hatten Sie da stets nur liebevolle oder wenigstens harmonische Gefühle und Gedanken? Oder gab es nicht auch hier immer wieder mal Momente, wo die Fetzen flogen, wo man sich unverstanden und ungerecht behandelt fühlte? Haben Sie deswegen den Kontakt zu Ihren Eltern völlig abgebrochen? Wahrscheinlich, hoffentlich nicht. Auch wenn es Härtefälle gibt, wo Kontakte zu den eigenen Kindern oder den Eltern abgebrochen werden, so sind das doch eher die Ausnahmen. Doch was ist der Grund? Warum haben Sie diese Beziehung über Jahrzehnte nicht abgebrochen, trotz all der schwierigen Zeiten und Situationen? Ganz einfach. Sie haben unbewusst das wahre Wesen der Liebe angewendet. Liebe ist nämlich eine Entscheidung, kein Gefühl. Sie haben sich entschieden, und zwar grundsätzlich. Es gibt wenig bis nichts, das in der Lage ist, diese Entscheidung für Ihre Kinder oder Ihre Eltern zu verändern. Was durch Ihre Entscheidung geschehen ist, ist das eigentliche Wunder. Die Gefühle sind der Entscheidung immer gefolgt. Nicht immer unmittelbar, doch sie folgten jedes Mal zuverlässig. Ihre Entscheidungen sind wie eine Lokomotive und die Gefühle sind wie Waggons, die hinten angehängt sind. Wenn Sie entscheiden zu lieben, werden Ihnen die Gefühle der Liebe immer nachkommen. Das funktioniert leider auch in anderen Bereichen so zuverlässig. Beispielsweise, wenn wir in diese Waggons Hass, Zweifel oder Angst hineinschütten. Auch da kommen Gefühle nach, wenn ich mich entscheide, mich zu fürchten oder Hass zu haben gegen jemanden. Es ist schon einige Male her, dass dieses theoretische Wissen ganz praktisch in meinem Leben erfahrbar wurde. Meine Frau Iris und ich waren zu diesem Zeitpunkt bereits rund 10 Jahre verheiratet und hatten 2 kleine Kinder. Ich arbeitete viel und ging in meinem Beruf auf. Iris hatte die kleinen Kinder und ein großes Haus zu versorgen. Außerdem arbeitete sie zusätzlich mehrere Stunden am Tag, engagiert ehrenamtlich in unserer Kirchengemeinde. Ohne dass es einen Auslöser gab, versickerte meine leidenschaftlichen Gefühle für Iris unbemerkt. Und als ich es bemerkte, waren bereits keine mehr übrig. Ich mochte Iris nach wie vor, doch meine Gefühle für sie waren eher die für eine Schwester als die für eine Geliebte. Ich war irritiert und redete nicht darüber. Schließlich erinnerte ich mich an das, was ich ja selbst seit Jahren predigte. Liebe ist eine Entscheidung. Ich wusste um die Kraft der Worte, hatte sie nur noch nie bewusst im Bereich unserer Ehe eingesetzt. Ich betete und machte vor Gott mein Eheversprechen erneut fest und begann dann das zu tun, was ich glaubte, aber nicht fühlte. Ich fing bewusst damit an, Iris meine Liebe auszudrücken. Ich sagte ihr Dinge wie, du bist meine Traumfrau. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Du bist die Heldin meines Alltags. Du bist meine Geliebte. Ich bin verrückt nach dir. Ich kann mir keine bessere Frau vorstellen. Und so weiter. Ja, ich bin hier als Arm. Ich liebe dich. Natürlich fühlte sich das für mich seltsam an, weil ich all das nicht fühlte. Ich kam mir ein bisschen wie ein Lügner, wie ein Heuchler vor. Doch wusste ich, dass ich die pure Wahrheit sagte, denn es war meine feste Entscheidung. Ich will sie lieben, ehren und dir dienen mit aller Kraft, in guten wie auch in gerade schwierigen Zeiten. Ich tat das mehrere Wochen, ohne dass ich etwas fühlte. Doch dann, vielleicht 4 oder 5 Wochen später, begann sich etwas zu verändern. Der Zug hatte schon ordentlich Fahrt aufgenommen. Und jetzt folgten die Anhänger und wie sie folgten. Es war für mich umwerfend. Meine Gefühle sprangen nicht an, sie überrollten mich förmlich. Ich fühlte mich wie ein Teenager, der Hals über Kopf in ein Mädchen verliebt ist. Dieses Mädchen war meine Frau. Diese Gefühle setzten mir wieder jene rosarote Brille auf, die wir alle kennen. Ich sah meine Frau wieder mit Augen der Liebe, nicht mit denen der Kritik. Meine Komplimente wurden noch mehr, nur waren sie jetzt von massiven Gefühlen gestützt. Es war fast so, als hätte ich eine Affäre mit meiner eigenen Frau. Eine Affäre, die jetzt übrigens schon über 15 Jahre wieder andauert. Wir haben nämlich unsere Silberhochzeit gefeiert im letzten Jahr. Nun, Sie ahnen es schon, ich habe diese Brille nie mehr abgesetzt. Meine Iris ist heute meine Geliebte, meine beste Freundin, meine Partnerin, meine Seelsorgerin und vieles mehr. Sie ist es, weil ich mich dafür entschieden habe. Und sie natürlich auch. Und weil ich nie mehr aufgehört habe, mit meinen Worten dem Zug die Richtung zu zeigen. Er ist nie wieder umgedreht. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, einen Zug, der komplett in die andere Richtung unterwegs ist, aufzuhalten und zu wenden. Möglicherweise brauchen Sie hier Ermutigung und Hilfe. Suchen Sie sich jemanden, der um die Macht der Worte und Entscheidungen weiß. Oder leihen Sie jemandem dieses Buch. Zu zweit ist vieles möglich, wo wir alleine scheitern würden. Gerade die männlichen Leser, die sich oft schwerer tun, sich Hilfe zu holen, möchte ich sehr ermutigen, es dennoch zu tun. Achten Sie darauf, sich von jemandem unterstützen zu lassen, der glücklich verheiratet ist. Anders wird es vermutlich nicht funktionieren. Eine Qualitätszeit ist genau, was das Wort ausdrückt. Sie besteht aus einem Zeitrahmen und aus einer für die Beziehung qualitativen Füllung. Entscheidend für eine QT in der Ehe sind darum diese drei Elemente. Der Zeitrahmen, der Ort und der Inhalt, also die Aktivität, mit der ich diese Zeit füllen möchte. Womit sich ein Ehepaar füllt, das wird massive Auswirkungen auf die Ehe haben. Ich möchte euch auch noch eins sagen, nicht jeder Liebesfilm ist ein guter Film. In vielen Liebesfilmen oder romantischen Filmen wird Ehebruch romantisiert. Darum achtet genau darauf, welche Filme ihr bis zum Ende anschaut. Es gibt Filme, die schalten wir aus. Am Anfang, in der Mitte, wenn wir merken, in welche Richtung es geht. Wenn da die verheiratete Frau sich in einen Mann verliebt, der endlich mal gut zu ihr ist, und der andere Mann ist aber auch noch da, und dann natürlich entscheidet sie sich für den neuen Mann, und der alte muss dann irgendwie besonders bös gezeigt werden, aus dem Weg geräumt werden. Das ist nicht, was ich glaube, was Ehe ist. Ich glaube, wir halten schwierige Zeiten miteinander durch und kommen da raus. Wir haben in diesem Buch hier eine Liste mit 27 Filmen zusammengestellt, wo wir sagen, die kann man sich anschauen. Ist natürlich auch immer noch Geschmackssache, aber das sind Filme, wo der Wert der Ehe im Mittelpunkt steht und nicht einfach nur das Nachjagen nach romantischen Gefühlen. Weil wir wissen alle, auch eine neue Beziehung ist nach 1, 2 Jahren ausgelutscht und der Zeitraum wird dann immer kürzer. Geht dann nachher im Tagesrhythmus für manche Leute schon, weil der Kick fehlt. Das ist nicht, was Ehe sein soll. Für ein glückliches Ehepaar sollte es keine Woche ohne QT geben. So, das möchte ich jetzt mitnehmen, wenn ihr verheiratet seid. Jede Woche eine Zeit zusammen. Wenn man einen Schichtdienst hat, man kann auch zusammen irgendwo frühstücken gehen. Es muss nicht immer der Abend sein, wobei der sich natürlich anbietet. Ein Abend, den ihr zu zweit verbringt, wo die Kinder ein anderes Programm fahren oder ihren Babysitter holt, der einfach rausgeht, wo ihr einander gehört. Aber da gibt es viele, viele Ideen auch noch in diesem Buch. Ich möchte euch aber jetzt den dritten Teil unseres Filmes nicht vorenthalten. Lasst uns Klick Teil 3 anschauen und schauen, wie es weitergegangen ist. Ich mag Happy Ends. Im Leben hat man nicht immer Happy Ends vor sich. Man erlebt manchmal Dinge, die nicht so schön ausgehen. Aber Gott liebt Happy Ends. Er hat ein Ende vorherbestimmt für jeden von uns, dass mehr happy nicht sein kann. Die Ewigkeit mit ihm zu verbringen, ist die höchste Form von Glückseligkeit, die möglich ist. Und er hat extra das für dich gemacht und für mich. Er hat an jeden von uns gedacht, mit diesem Happy End. Und da er eben von Zoe-Leben sprach, wissen wir, er hat nicht nur ewigkeitsorientiert gedacht. Er hat auch ein Leben hier von einer Qualität, was jenseits dessen ist, was wir kennen, wenn wir ihn nicht kennen. Gottes Traum ist es, jedem Menschen dieses überfließende Zoe-Leben zu geben. Und der Teufel hingegen hat als Traum und als Vision einzig unsere Zerstörung. So der Gegenstand für Segen oder Fluch bist du, bin ich, unser Leben. Gott liebt jeden Menschen und möchte ihn wieder nach Hause in seine Familie holen, denn Familie ist ihm am wichtigsten. Er hat Menschen verloren, Millionen, Milliarden, die nicht mit ihm gehen, die nicht wissen, dass er sie liebt mit aller Liebe, die möglich ist. Und er hat Heimweh. Auch nach Menschen, die hier heute sitzen, die diese Entscheidung noch nie getroffen haben. Viele von ihnen kenne ich nicht. Vielleicht werden wir uns nie wiedersehen in diesem Leben. Aber heute ist der Tag, wo sie von mir hören, dass Gott sie so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn ans Kreuz geschickt hat, damit er stirbt anstatt von ihnen und von mir. Denn wir hätten es verdient. Jeder Mensch hat gesündigt, sagt die Bibel. Jeder, ohne Ausnahme. So, wir brauchten Erlösung. Und er hat erlöst. Aber die Entscheidung, das anzunehmen, ist die Entscheidung der Liebe. Ich entscheide mich dafür oder nicht dafür. Und das ist genau der Punkt, der in der Ewigkeit gelten wird, diese Entscheidung getroffen zu haben mit seinem Leben. So, ich möchte uns bitten, alle aufzustehen. Und ich möchte ein Gebet vorsprechen, einfach und simpel. Ein Gebet, in dem jeder, der das möchte, ausdrücken kann, dass er von heute an Jesus Christus nachfolgen möchte, dass er Vergebung seiner Sünden haben möchte und diesen Raum hier als neue Kreatur verlässt. Denn so nennt die Bibel Menschen, die Christus als ihren Herrn angenommen haben. Bitte schließt die Augen. Wer das möchte, spricht doch mir folgendes Gebet nach. Vater im Himmel, ich glaube, dass du Jesus Christus auf diese Welt gesandt hast. Ich glaube, dass er für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und ich glaube, dass er auferstanden ist und in der Ewigkeit lebt. Ich bringe dir jetzt all meine Lebensschuld. Bitte vergib mir, Herr. Wasch mich rein davon. Gib mir einen neuen Anfang. Ich entscheide mich, von heute an dir nachzufolgen, bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Amen. Halleluja. Bitte nehmt wieder Platz. Wer das heute für sich zum ersten Mal entschieden hat, den möchte ich am Ende des Gottesdienstes bitten, an diese Seite zu gehen. Dort wird, ihr beiden seid im Dienst heute, ein neues Lebenteam stehen in Form von Brigitte und von Alexander. Und bitte geht dorthin und ihr empfangt noch ein persönliches Geschenk und auch ein persönliches Gebet. Das ist mir ganz wichtig. Das soll auch am Taufgottesdienst nicht untergehen, weil wir glauben, dass das ein Zentrum dessen ist, wozu Gott uns berufen hat, Menschen zurückzurufen in die Beziehung zum himmlischen Vater. Denn Gott ist mehr als Religion. Gott ist mehr als Kirche. Gott ist interessiert an unserem Alltag. Mein Traum ist, dass dieses Buch und der Inhalt und dies, was ihr heute gehört habt, dass es euch ermutigt, einfach Schritte zu gehen. Keiner muss all das tun. Ich habe dafür viele Jahre gebraucht. Aber einen Schritt zu gehen, das wäre eine coole Sache. Ich möchte euch 3 vorschlagen. Der erste Schritt wäre, eine wöchentliche Quality Time in der Ehe einzuführen.
heute am besten noch, bevor er ins Bett geht, heute Abend Termine zu vereinbaren für die nächsten Wochen. Welcher Abend passt gut oder welcher Morgen, wie machen wir das? Termine festzulegen und auch zu überlegen, was machen wir, wie verbringen wir diesen Abend? Die zweite Möglichkeit wäre, ein Treffen mit jedem deiner Kinder zu vereinbaren. So ein erstes Treffen, einfach nur mal, um zu fragen, ey, okay, wenn wir zusammen so Qualitätszeiten machen würden, was könnten wir machen? Was würdest du gern machen? Wo hättest du Spaß daran? Um eine Ideenliste zu sammeln, dass du als Papa, Mütter tun sich oft nicht so schwer, aber wir als Männer, dass wir diese Dinge zu unseren Prioritäten machen und anstoßen. Die Bibel nennt die Männer sogar Hauspriester. Das ist eine coole Sache, wenn aber Priester führen. Die führen geistlich auch. So fang doch an, deine Familie auf diese Weise zu führen, indem du deine Kinder so segnest. Ich habe entschieden vor ein paar Jahren, dass Quality Time mit meinen Kindern und meinen Eltern, dass das mein wichtigstes Hobby ist. Und somit waren alle Zeitprioritäten und Finanzprioritäten geklärt. Sonst ist es immer eine Bedrohung. Boah, wenn ich das kann, kann ich das nicht mehr. Das stimmt, ich kann einige Dinge nicht mehr so, wie ich die früher gemacht habe, weil es kostet Zeit. Jeder hat nur eine gewisse Anzahl an Zeit. Aber ich sage, das schönste und wichtigste Hobby meines Lebens ist meine Familie, sind Beziehungen. Und in die investiere ich. Es ist das meiste meines Geldes, das meiste meiner Zeit. Das ist es wert. Mehr wert als einen Tenniskurs zu machen oder Golf spielen oder was auch immer man alles machen kann für tolle Sachen. Da ist vielleicht später nochmal Zeit. Schauen wir mal. Deine Enkel wollen auch Quality Times. Dann wird es eng. Gut. Und der dritte Vorschlag ist, die noch lebenden Eltern anzusprechen, um mit ihnen zu reden. In welcher Form könnten wir uns denn regelmäßig treffen, ein paar Mal im Jahr? Einfach so, ohne Anlass, ohne Geburtstag, ohne irgendwas. Nur mal, um einen Kaffee zu trinken, nur mal, um einen Spaziergang zu machen oder um Essen zu gehen oder was auch immer möglich ist, je nach Alter und nach Möglichkeit. So, das sind die drei Angebote, die ich habe. Jetzt macht euch doch in euren Gedanken mal eine Notiz. Entweder Ehe oder Kinder oder Eltern. Nehmt euch eine von diesen drei Dingen vor. Vielleicht macht ihr euch sogar wirklich eine Notiz. Ihr habt ja alle so Handys. Was ich mache, wenn mir was ganz wichtig ist, dann nehme ich mein Handy, tippe auf E-Mail und schreibe an meine eigene Adresse eine E-Mail. Und da ich da sehr diszipliniert bin, ich lösche keine E-Mail, bevor sie abgearbeitet ist, steht diese E-Mail da so lange, bis ich es getan habe, was da steht. Sie nicken, gell? Ja, das funktioniert. So, vielleicht ist das der Moment, wo Sie tatsächlich Ihr Handy rausholen und sich eine E-Mail schreiben. Mit meiner Frau sprechen, Quality Time. Oder meine Kinder ansprechen. Und dann steht das da. Und dann haben sie den ersten Schritt gemacht, um etwas zu verändern. Weil Veränderung kostet etwas. Auf jeden Fall kostet Veränderung Entscheidung. Für die, die das nachlesen wollen, was heute gesagt wurde, gibt es ein Handout. Das gibt es nachher. Beim Rausgehen kann sich jeder eins mitnehmen. So. Und jetzt sind wir eine Stufe weiter. Jetzt freue ich mich auf unsere Täuflinge oder erstmal auf meine liebe Frau, die uns noch etwas dazu sagen wird.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen Sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist Ihr Wunsch, von Ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über Ihr Leben zu geben. Die Folgen werden Sie erstaunen. Plötzlich sind Sie nie mehr allein. Jesus Christus hat Ihnen versprochen, immer und überall bei Ihnen zu sein. Er ist von dann ab Ihr Helfer. Er hört Ihnen zu. Er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.